ARD.
Hallo, ihr Lieblinge da draußen.
Hello, hello, hello.
Ich muss kurz mal abhusten erstmal. Ganz kurz, Entschuldigung. So.
Ich bin gestern mit dem Zug aus München gekommen und auch 6 Minuten zu früh angekommen. Und ein Mann hatte schon die ganze Zeit gehustet im Abteil, im ICE. Und als wir dann ausstiegen in Köln, hustete der weiter und stand kurz bevor wir im Hauptbahnhof einliefen, stand er schon so an der Tür und hatte es wohl eilig und wollte schnell raus. Und ich bin aber nicht mit dem in diesen dahin gegangen. Da war, ist ja die Tür und dann, ne, also die Abteiltür und dann bist du in diesem Zwischenteil und dann kannst du aussteigen. Du weißt, was ich meine? Kannst mir folgen? Mhm. Ich wollte aber nicht mit dem in diesem Zwischenteil sein, ja. Mit diesem hustenden Mann. Mhm. Der hat so viel gehustet und es klang so ungesund, dass ich dachte, nee, bin froh, dass ich eine Maske immer aufhabe im Zug. Das klingt nicht gesund. Und dann habe ich noch gedacht, in welchem asiatischen Land ist das so, dass die Menschen schon immer Masken getragen haben, wenn sie erkältet sind, weil sie andere nicht anstecken wollen, aus Höflichkeit?
In Japan auf jeden Fall. Japan. Mhm. Da tragen sie diese normalen OP-Masken.
Genau, weil sie sagen, ich habe eine Erkrankung, ich möchte niemanden anstecken.
Genauso, mit denen kannst du auch wirklich nur andere schützen, aber nicht dich selbst, mit den OP-Masken. Und früher haben wir da ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen die belächelt dafür, dass die dann so durch die Stadt auf dem Fahrrad manchmal gefahren sind mit dieser OP-Maske. Wir fanden das ein bisschen... Also ich fand es auch albern, weil uns das so fremd war. Warum machen die das? Und seit der Pandemie verstehen wir das, wie rücksichtsvoll das ist.
Ich werde aber viel auch, nicht viel, aber 2-3 Mal passiert es auf jeder Strecke, dass ich, wenn ich aussteige oder an jemandem vorbeigehe, dass Leute sich lustig machen und sagen, Corona ist vorbei.
Ach wirklich? Mhm. Ach okay, dafür hätte ich gedacht, es ist zu normal und akzeptiert. Mhm. Also das habe ich zum Glück auch noch nie erlebt.
Werde ich schon auch angeprobelt.
Ah, ja, aber du erlebst es natürlich, weil du viel Maske trägst im Zug. So, ich fange jetzt mal mit einer Geschichte an. Die ist jetzt eigentlich, also wir kriegen ja immer auch Nachrichten, die habe ich drauf, ich erinnere mich auch an die, aber wir schaffen halt nicht, alles vorzulesen, ist doch völlig klar. Und diese ist eine Nachricht, von der ich nicht weiß, ob ich sie vorgelesen habe. Oh. Margret Planck-Strasser hat es auf jeden Fall nicht gehört damals. Mhm. Auf jeden Fall, sie schrieb uns schon vor einiger Zeit, Anke gab ein Rätsel über Gemeinsamkeiten verschiedener Personen mal auf. Mhm. Du erinnerst dich, was haben diese Personen alle gemeinsam? Okay. Und da ging es doch um diese Krautrocker. Von Can und so. Erinnerst du dich?
Ja.
Das war meine Geschichte.
Ja.
So.
Holger Tschukai. Mhm.
Bei der Namensnennung sagt sie, fiel mir doch gleich mein Bruder Conny ein, bei dem ich nicht nur, aber vor allem in den 70er Jahren in der Küche in Neunkirchen saß, mit manch einem der von Anke genannten Personen. Und um 16 Uhr zu Mittag aß, was ich zusammen mit Christa Fast, meiner Schwägerin, zubereitete. Also, was mir eigentlich wichtig ist, Conny Planck, ihr Bruder, gehört auch zu den Rätselpersonen, weil er gut mit ihnen befreundet war.
Weil er Tontechniker war.
Sie in seinem Studio aufgenommen und teilweise produziert hat und nicht zuletzt deshalb einer der wichtigsten Klangmeister der 70er Jahre war. Absolut. Was übrigens in dem wunderbaren Dokumentarfilm seines Sohnes Stefan zu sehen ist. Conny Planck, The Potential of Noise. Mit lieben Grüßen von Margret. So, und dann hat sie uns jetzt vor kurzem nochmal geschrieben. Am Wochenende nun wurde mein Bruder Conny Planck, über den ich euch ja schon schrieb, als Klangvisionär und Produzent vieler weltbekannter Bands in seinem Geburtsort Hütschenhausen geehrt vom SR, dem Saarländischen Rundfunk, und den ländlichen Honoratioren der Westpfalz. Es wurde sogar eine Gedenktafel an unserem damaligen Wohnhaus angebracht und nochmal der Film seines Sohnes Stefan Planck über ihn gezeigt. Es war ein bewegendes Erlebnis für mich. Die Dorfbewohner waren zuhauf dabei und waren stolz auf ihren berühmtesten Sohn, als würde ein bisschen Goldstaub der großen Popwelt auf sie geblasen. Allerliebste Grüße von eurem Liebling, Margret.
Oh, Margret, toll. So. Ja, Conny Planck, super wichtig. Das Studio von Conny Planck.
Du kennst Conny Planck.
Natürlich. Ist eine sogenannte Schmiede. Also da sind so viele Talente durchgerauscht und da ist Musikgeschichte geschrieben worden. Conny Planck, ganz wichtiger Name für, und ich könnte mir auch vorstellen, für so, also international, dass Leute, ob nun in den USA oder in Großbritannien oder, na, es gibt ja überall Hotspots, aber dass die alle das wissen. Also so wie Leute aus Kraftwerk kennen, weißt du, das ist Musikgeschichte. Und Conny Planck
Ihr Bruder Conny Planck.
Ja.
So,
super.
Und dann habe ich letzte Woche die neue Graphic Novel von Reinhard Kleist gelesen, ja, über David Bowie, und zwar der Teil 2.
Ach, du hattest Teil doch den ersten so geliebt.
Ziggy Stardust, ja. The Ziggy Stardust Years. Und das ist der Teil David Bowie in Berlin. Der ist ja für zwei, drei Jahre war er in Berlin, um wegzukommen von seiner Heroinsucht und der ganzen Party in Los Angeles. Und
ist ja auch so mittel die Idee, dann nach Berlin zu gehen, wo es kein Heroin gibt.
Ja, aber da kannte man ihn nicht so. Da war so ein bisschen anonymer, konnte in seiner kleinen, abgefragten Bude mit Iggy Pop zusammenleben, den er dann irgendwann rausgeschmissen hat, weil der immer seine Sachen aus dem Kühlschrank gefressen hat. Klingt jetzt total banal, ist aber auch Teil dieser David Bowie-Geschichte.
Oh, wow.
Er war richtig stinkig auf Iggy Pop, hat gesagt, du ziehst aus. Er ist dann ins Hinterhaus gezogen. So, das sind diese Berlin-Jahre von David Bowie.
Was mache ich denn falsch, dass ich das Essen in meinem Kühlschrank, da klebe ich ja eher für die diversen MitbewohnerInnen hier, klebe ich drauf, bitte essen. Du weißt ja, dass ich auf meine
bitte essen.
Glas- und Porzellandinger immer schreibe, bitte essen, muss weg, jetzt essen. Wenn ich dann weg bin für ein paar Tage, schreibe ich drauf, muss, bitte essen. Ist genau das Gegenteil, ich bin eine komische WG.
Ja.
Aber ich glaube, der Standard ist, dass Leute einem was wegfressen. Das Lieblingsjoghurt oder so. Hast du schon mal in der WG gewohnt?
Ich habe nicht in einer WG gewohnt, aber in einem Studentenwohnheim. Nur hatte so ein abgeschlossenes Zimmer, aber eine gemeinsame Küche.
Waren da Sachen im Kühlschrank, die dir weggegessen wurden?
Nee, jeder hatte seinen eigenen Kühlschrank.
Oh, what's that denn? Okay.
Und ja, David, jeder hatte so ein Minifach, wie so eine doppelte Schuhkiste.
Ist in deiner Graphic Novel zu sehen, was in dem Kühlschrank drin ist? Mich würde so interessieren, was David Bowie gegessen hat.
Der hat sich eine Zeit lang, glaube ich, nur von Milch und Paprika und irgendwas ernährt. Also ja, also sehr absurd.
Weißt du, ich habe Simpsons aufgenommen in München und also eine Studio-Crew, die ich nicht kannte, weil ich ja immer in Köln aufnehme, eine Studio-Crew aus dem Paradies. Das ging so weit, dass sie sagten, Anke, und wegen der Mittagspause hier, wo wir sind mit unserem Studio, da gibt es in der Nähe nichts, wo wir garantieren können, dass es vegan ist. Deswegen kocht der Simon. Und ich so, das ist doch der Toningenieur. Ja, aber der kocht auch gerne. Dann hat der gekocht und hat eine thailändische Gemüsesuppe gekocht. Ich habe vier Teller von der Suppe gegessen. Ich bin auch ein bisschen verfressen. Ich habe vier Teller genommen von der Suppe. Und eine aus unserer Truppe, Claudia, die mag nicht Paprika, liegt ihr schwer im Magen.
Ja, Paprika ist nicht so gut zu verdauen.
Wirklich?
Die Haut
das
ist das Problem.
Ich nicht.
Ja, die Haut ist das Problem. Rohe Paprika ist unglaublich schwer. Du kannst auch sehen, dass diese Haut von Paprika, die ist, da kannst du quasi einen Panzer ranhängen und die reißt nicht. Die ist sehr, sehr, sehr zäh.
Das war mal wetten, das so eine Wette, ne? Da hängt ein Panzer
an der
Paprika.
Nicht genau. Ich weiß nicht, dass diese Paprikahaut, die ist extrem stabil und die lässt sich nur sehr schwer verdauen.
Und das sagte sie auch, die liege ihr dann, die grüße mehrere Tage noch.
Ja, da stößt du dann gerne mal auf.
So, und dann hatte sie auf einem kleinen Unterteller alle Paprikastückchen rausgenommen aus der Suppe und ich nahm wieder zum wiederholten Malen mir nochmal nach und hab dann am Schluss gesagt, Claudia, soll ich einfach deine Paprika essen? Die werden sonst wegge... Findest du das eklig, dass ich die dann gegessen habe?
Nö.
Die habe ich in meine Suppe reingeschüttet und dann habe ich meine Suppe gegessen.
Sie hat die ja noch nicht im Mund gehabt.
Nein, hat die alle ganz fein mit dem Löffel vorsichtig rausgenommen.
Eben, drum. Also, ja, ist doch super.
Okay, das zum Thema Paprika. David Bowie und ich lieben Paprika.
Okay, also David, ja, aber auch in der Zeit, als er wirklich sich ganz schlecht ernährt hat und einfach so komplett diesen Rock'n'Roll-Zirkus auch nicht mehr ertragen hat und auch wirklich ziemlich, ziemlich am Boden war, in der Zeit bestand sein Speiseplan aus Milch, Koks und Paprika.
Eieiei.
Was auch immer, das Milch, Koks und Paprika.
Ich habe ihn auch nur vor Augen als, naja, was ist schon gesund, ne? Was sieht schon gesund aus, was können wir da reingucken, aber... Das war immer, man hatte nicht den Eindruck, dass der sich gesund ernährt.
So, und ich lese also in dieser Graphic Novel über diese David Bowie-Geschichte und auf dann der einen Seite, da ist David Bowie mit Iggy Pop zusammen im Auto und ich kann dir das jetzt auch ganz kurz mal zeigen hier.
Oh, sieht es toll aus.
Die reden über Can und Cluster und so.
Oh mein Gott, Chrissy! Fan, 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 sagt Iggy Pop.
Ja, fahren, fahren, fahren soll das heißen, Kraftwerk. Fahren, fahren,
fahren. Auf der Autobahn.
Und David Bowie sagt dann, Kraftwerk sind so Avantgarde. Kennst du Can? Und Neu und Cluster, musst du hören. Großartiges Zeug, sagt David Bowie zu Iggy Pop. Und dann sagt David Bowie unten, du kannst es selber lesen.
Conny Plank, was für ein Genie. Alles, was der anfasst, ist vollkommen innovativ und so bohem.
Das sagt David Bowie.
Und auf dem Armaturenbrett liegt, ergreift, David Bowie greift während des Fahrens, ist es toll gezeichnet, auf eine, zu einer Kassette. Auf dem Armaturenbrett liegen ganz viele Tapes, Kassetten, also Kassetten.
Teilweise mit Bandsalat, ja.
Bandsalat und eine, auf einer Kassette steht Can drauf und da liegt noch eine Zigarettenschachtel. Ist es toll. Ach so, wir fahren auf der
fahren,
Autobahn.
Fahren, soll das,
das
Kraftwerk,
weil
die Kraftwerke
so
toll fanden damals. Ist es witzig oder ist es witzig?
Das ist sehr, sehr schön.
Ja, ne?
Wow.
Und ich nur, Conny Plank, Moment mal, seine Schwester ist ein Liebling. Und da habe ich gleich erstmal die Mails von Conny rausgesucht, die dann auch zuletzt auch noch geschrieben hatte von dieser anderen Geschichte. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir das trotzdem ins On holen und müssen kurz über Conny Plank sprechen. Denn Margret hat einen Bruder, der mit David Bowie zusammengearbeitet hat.
Wahnsinn.
Ich meine, ey, wie krass ist das bitte?
Das ist krass.
Das ist krass, oder?
Ach, ich freue mich aber, dass du wieder so eine Freude hast über an einem Buch.
Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich.
Du mit deinen Graphic Novels, so. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Graphic Novel gelesen. Ja. Das wird auch nicht passieren.
Ja, bin ich mir gar nicht
Ach,
mehr
willst
sicher.
Willst du mich da irgendwann, vielleicht mal?
Nö, also jeder soll so. Aber ich glaube, es würde auch Graphic Novels geben. Selbst wenn Sprechblasen drin sind, die du ja hast, wie die Pest.
Mag ich gar nicht.
Die dir vielleicht sogar auch gefallen. Würden. Ich kann mir das schon vorstellen.
Ja.
Naja, okay, gut. So, dann geht es weiter mit Anni.
Ja.
Anni, gerade habe ich in eurer Folge die Geschichte von Marco und dem Organspende-Tattoo gehört.
Ja.
Und sofort kamen wunderbare Erinnerungen hoch. Deshalb möchte ich dazu gern die Geschichte meines Papas und mir teilen. Als ich 12 Jahre alt war, bekamen wir die Nachricht, dass mein Papa ein neues Herz brauche. Und er kam auf die Liste von Eurotransplant. Die Chancen seien ziemlich schlecht, sagte man uns. Und so versuchten wir, so gut es ging, die Wartezeit mit positiven Gedanken zu füllen und gaben die Hoffnung nie auf. Bei einer Untersuchung nach seiner an einen langen Krankenhausaufenthalt anschließenden Reha, sagte man uns, er habe noch circa 6 Wochen, dann wäre Schicht im Schacht. Für uns eine erschütternde Nachricht. Diese 6 Wochen verbrachte mein Papa mit uns zu Hause. Und je näher das Ende der 6 Wochen rückte, desto bedrückter wurden wir alle. Am Wochenende der 6. Woche klingelte unser Festnetztelefon. Ich ging ran und hörte der Stimme am anderen Ende geschockt zu. Es war das Uniklinikum, die mir sagten, das Herz ist da, in wenigen Minuten kommt ein RTW, sagt deinem Vater, er soll sich bereit machen. Zumindest ist dieser Wortlaut so in meinem Gedächtnis verankert, schreibt sie. Die Transplantation verlief gut. Und nach einigen Wochen Krankenhausaufenthalt und Reha konnte er wieder zu uns nach Hause. Und jetzt kommt der Knaller. Mein Vater liebte klassische Musik mit dem, was damals in den Chats lief, schreibt sie, ich weiß nicht, ob sie Chats meint.
Ich glaube,
ach so, siehst du mal, diese Transferleistung war ich gar nicht in der Lage zu bringen. Mit dem, was damals in den Charts lief.
Aber klassische Musik läuft doch nicht in den Charts.
Naja. Klassikradio vielleicht?
Ah, okay.
Ach so, nein. Mein Vater liebte klassische Musik. Mit dem, was damals in den Charts lief, konnte er vor seiner Transplantation nichts anfangen.
Du bist aber auch ein Vogel. Du
nein,
kannst mir doch nicht das
Nein, es war alles vorlesen. Mit Komma getrennt. Das waren jetzt keine 2 Sätze. Es war alles mit Komma. Deswegen war ich da noch nicht.
Okay.
So, ich war also mehr als erstaunt, dass er sich meinen Discman ausleihen wollte und meine Just the Best und Bravo-Hits hören wollte. So hörte er einige Wochen also meine Musik. Auch sein Kochstil war verändert. Er benutzte andere Gewürze und würzte insgesamt viel schärfer. Auch das nur einige Wochen lang. Das Herz, welches in der Brust meines Vaters für 12 Jahre weiterschlagen durfte, war das eines 19-jährigen mexikanischen Motorradfahrers.
Nein.
Meine Mutter und ich trafen die Eltern des Jungen zufällig am Tag der Transplantation, obwohl Spender in der Regel anonym bleiben, und unterhielten uns für einen kurzen Moment. Dieses Herz schenkte mir 12 Jahre länger mein Papa und viele schöne Momente bis zum Schluss.
Und aus diesem Herz rief es, ich brauche Popmusik und scharfes Essen. Ich brauche ein Chili con Carne und ein bisschen Jennifer Lopez.
Ist interessant, oder? Also,
ist das lustig.
Ja, ich weiß, es ist eine tolle... Tolle
oh Mann,
Geschichte.
ist das interessant.
Ja,
also dass ein Herz sowas
sich,
will.
Das Herz an sich kann damit ja, also nüchtern betrachtet, nicht wirklich was zu tun haben, aber wir wissen es nicht. Also ich glaube, wissenschaftlich gesehen deutet jetzt nichts auf eine Wesensveränderung hin. Ich habe ja mit einer Herztransplantierten mal gesprochen. Mhm. Also da findet jetzt keine, sie war immer noch die gleiche, die sie war. Also da fand jetzt keine Wesensveränderung statt.
Aber übernimmt man da nicht auch DNA?
Ja, vielleicht hast du recht. Ja, möglicherweise. Es ist auf jeden Fall eine irre.
Habe ich den Satz gerade gesagt? Als wäre ich Spezialistin. Entschuldigung. Ich kenne mich ja gar nicht aus. Übernimmt man da auch DNA? Das ist ja gerade mal ein großer Quatsch, oder? Weiß ich nicht. Spuren von, könnte, Achtung, dieses Herz könnte Spuren von mexikanischer DNA enthalten.
Das ist auf jeden Fall toll. Ja. Anni.
Danke für die Geschichte.
Ja. Also wirklich, das ist so schön.
Ach so, meine Freundin Paula hat noch was, das muss ich dann noch nachtragen zum Thema Transplantation, weil sie ja mit einer Niere ihres Vaters lebt. Mhm. Und Warteliste, da schrieb sie mir, weil sie uns gehört hat und gesagt hat, übrigens, du meintest ja wohl mich, die Warteliste wären viele Jahre gewesen, 28 Jahre oder sowas. Mhm. Und wenn der Vater nicht gesagt hätte, hier, nimm meine. Also das Thema Organspende wieder, ne? Also es wäre einfach wirklich gut, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff heißt, wenn man sagen müsste, dass man nicht Organ spenden möchte.
Mhm.
Dass das Pflicht ist.
Widerrufslösung oder sowas heißt das. Es wäre wirklich, ich bin glücklicherweise noch nicht direkt betroffen, auch nicht in meinem Umfeld, aber es wäre mir ein so großes Bedürfnis, dass der Bundestag einfach sich entscheidet für die Widerspruchslösung. Keiner muss spenden.
Genau.
Jeder kann sagen, ich will nicht. Aber super. Er muss es nur einmal so sagen. Und ist das zu viel verlangt? Ich finde das einfach so super, wenn man, weil viele machen sich ja gar keine Gedanken und wollen spenden, aber der Aufwand ist ihnen zu groß, einfach kurz das irgendwo einzutragen oder das im Portemonnaie mitzuführen oder so. Mhm. Es wäre so schön. Denn, weil du Niere sagst, vielleicht ganz kurz von Tatjana Kordic-Aguiar noch. Ihr hattet es ja zuletzt von diesem Organspendetattoo, das durch die jungen Helden bekannt gemacht wurde. Ich selbst bin bereits zum zweiten Mal Nieren transplantiert. Die erste bekam ich mit 12 und finde solch ein Engagement einfach klasse. Allerdings kann ich selbst nichts mit Tattoos anfangen. Als du, Marco, aber geschrieben hast, dass das Tattoo direkt am Handgelenk, also beim obligatorischen Pulsfühlen im Notfall direkt sichtbar ist, kam ich doch ins Überlegen, dass es mir durch meine Blindheit wohl durchgegangen. Ich selbst habe auch Ja in meinem Organspendeausweis angekreuzt. Ärztinnen sollen entscheiden, was von mir noch brauchbar ist und wer weiß, was bis dahin alles möglich ist, nachdem bereits in den USA eine transplantierte Niere weiter transplantiert wurde.
Irre.
Und ja, ich hoffe noch sehr lange zu leben. Ich traf zuletzt eine Dame, deren Niere schon vor 44 Jahren bei ihr eingezogen ist und sie erledigt immer noch ihre Aufgaben. Das ist also auch unser Ziel von Bilbo, meiner Niere und mir. Warum sie Bilbo heißt, erzähle ich euch ein anderes Mal.
Ja, bitte.
Möchte Bilbo euch nur alle ermutigen, euch zu Lebzeiten zu entscheiden, damit eure Angehörigen bei eurem Tod in Ruhe trauern können und bereits eure Entscheidung kennen. Generell, sprecht über den Tod. Es kann so schnell vorbei sein und dann weiß niemand, was ihr euch gewünscht hättet. Ich bevorzuge auch die Widerspruchslösung. Allerdings müssen wir derzeit mit dem arbeiten, was wir haben und das ist sehr spärlich. Scheinbar wollen wir, dass Eurotransplant irgendwann sagt, ihr bringt nichts ins System ein. So funktioniert Solidargemeinschaft nicht. Ja, also wir Spanien ist ja ganz weit vorne damit zum Beispiel, aber wir Deutschen eben nicht. Mir geht es seit meiner zweiten Transplantation nach einigen Startschwierigkeiten sehr gut. Ich kann endlich wieder spontan verreisen und da ich auch beruflich stetig weiterkomme, ist nicht schon bei Warne-Eickel Schluss. Es geht rund um die Welt. Tägliche Tabletteneinnahme mit Nebenwirkungen ist für mich gar nichts gegenüber der Dialyse. Ich bin mir sicher, dass euch auch vielleicht Wartende unter euren Lieblingen gibt oder dass es auch vielleicht Wartende unter euren Lieblingen gibt. Ich drücke die Daumen, dass euer Anruf bald kommt. Wenn ihr Fragen habt, gerne. Viele Grüße.
Tatjana.
Und sie sagt, PS, das Alter ist auch kein Ausschlusskriterium. An Infoständen höre ich oft von Älteren, meine Organe will doch keiner mehr. Oh doch, dafür gibt es sogar extra das Old for Old Programm von Eurotransplant. Dort gehen nicht mehr ganz so Top-Organe an Ältere, deren Niere auch nicht mehr unbedingt 40 Jahre halten muss. Dementsprechend ist da die Wartezeit um einiges kürzer, meistens 2 bis 3 Jahre, im Vergleich zu normalen Spendernieren im Schnitt 10 Jahre. Ist interessant, gell? Das Old-for-Old-Programm.
Wow.
Was für eine tolle Idee.
So. Und bei Tatjana, das ist ja auch spannend, dass sie schreibt, dass sie so viel reist. Sie ist blind. Jetzt möchte ich mal aber wissen, was das für ein Beruf ist oder ob das Reisen eher Hobby ist. Geht das daraus hervor aus Ihrem Brief?
Nein. Mehr weiß ich nicht. Ich habe alles vorgelesen.
Wir möchten gerne wissen, warum Ihre Spenderniere Bilbo heißt.
Ja, das hat bestimmt was mit dem Herr der Ringe zu tun, oder? Ja, da gibt es schon Bilbo. Okay. Ich bin gestern auch ausgestiegen aus der U-Bahn Station Bahnhof Friedrichstraße in Berlin. Mhm. Und bevor man so diese letzte Treppe hoch an die frische Luft geht, sah ich jemanden, der mit seinem Blindenstock vorankam und aber wirklich so orientierungslos war und dann so auch gegen die Wand lief. Und dann ging ich so zu ihm hin. Ich sagte, wo musst du hin? Musst du hoch? Die Treppe ist links. Und er reagierte aber nicht auf mich. Und er machte immer einfach nur weiter. Schick. Und dann war ich so unsicher und ging dann so langsam die Treppe hinter ihm hoch. Und dann ging er so nach links und da standen aber Fahrräder. Und dann lief er gegen diese Fahrräder und ich sprach wieder zu ihm. Achtung, da sind Fahrräder. Wo musst du genau hin? Und dann sagte er ein bisschen was zu mir, was ich aber nicht verstand. Aber da merkte ich, okay, aber er hört mich. Ich dachte, er ist vielleicht sogar taub.
Ja.
Ich war mir nicht ganz sicher, aber er sprach dann zu mir, reagierte aber nicht so richtig auf meine Hilfe. Und ich war so total unsicher und dachte, was mache ich jetzt? Und dann ging er wieder so über die Straße und lief wieder irgendwo gegen. Und dann habe ich ihn so ganz kurz geleitet über diese Straße. Und ich sage, willst du nach links, nach rechts? Kann ich dir nochmal helfen? Und auch da reagierte er nicht so richtig, aber er hatte mich wahrgenommen und war auch irgendwie dankbar, aber konnte nicht so richtig mit mir anfangen. Und dann ging er aber zu so einem Hauseingang, der direkt gegenüber von der Bahnhofsstation war, und suchte dann nach so einer Klingel. Und ich stand so hinter ihm. Ich sag, zu wem willst denn du? Welche Klingel denn? Und er wollte aber meine Hilfe nicht annehmen. Und dann sagte ich, okay, du bist jetzt auf der vierten von oben und auch vierten von unten. Mhm. Und dann drückte er da drauf und dann las ich Therapie. Also er war auf dem Weg zu irgendeiner Therapie, okay, und hat mich dann gefragt, ob er vielleicht noch nicht so lange blind ist, ob er damit nicht so eine Erfahrung hat.
Aber hast du ihn sprechen, hat er gesprochen?
Er hat gesprochen dann, und sagte nur irgendwie kurz so Danke.
Okay.
Aber er wirkte extrem im Tunnel, extrem auch unter Stress und extrem im Tunnel, deswegen konnte er nicht so richtig auf mich reagieren.
Meine Blindengeschichte von letzter Woche. Ich steige aus an der Haltestelle und ich weiß, dass da jemand ist, der blind ist. Ich habe den schon ein, zwei Mal irgendwohin geführt. Und ich gehe so, lalala, vor mir geht eine junge Frau und ich denke noch so, oder ein junges Mädchen fast, ich denke noch so, irgendwas habe ich gedacht, entweder schöne Haare oder schöner Gang irgendwie. Ich dachte nur, oh, schöner Mensch. Und gehe so und sehe den blinden Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite, das ist eine komplizierte T-Kreuzung, ohne Zebrastreifen, nicht viel los auf den Straßen. Und ich denke, ah, der will darüber, der kommt auf mich zu, der will vermutlich irgendwie da hinten hin zur Bahnhaltestelle, weiß ich nicht. Und die junge Frau biegt links ab und ich muss eigentlich auch links abbiegen, denke, nee, komm, gehst du zu dem Kerl hin, du kennst ihn ja inzwischen, geh hin und sag, hallo, wo möchten Sie denn hin? Und dann sagt er so, bin ich denn, wo, ich muss hier einmal über die Straße und dann nochmal über die, ich bin doch, da hinten ist doch die Haltestelle. Der hat einen super Ton drauf, der weiß genau, was er will. Und ich so, ja, Sie müssen nur noch einmal hier rüber, dann da einmal hier rüber, ich führe Sie über die Straße und ab da weiß er selber, wie es geht. Und während ich ihn so führe, höre ich hinter mir die Stimme von der jungen Frau. Ich habe ein bisschen Zeit, soll ich sie zur Haltestelle bringen? Da dachte ich, die Welt ist ein guter Ort.
Ja.
Und dann habe ich die übergeben und ich so, okay, cool, und bin weitergegangen. Und ich weiß, dass diese junge Frau, die war noch nicht 20, den Mann einfach zur Haltestelle gebracht hat.
Aha, ja,
und bis dahin hatte ich das nicht gedacht. Also ich hätte auch niemals gesagt, pass mal auf hier, eigentlich muss doch jeder sofort hilfsbereit sein. Die hat das einfach so entschieden. Die wird dann kurz gedacht haben, ach, ich habe ja Zeit. Ich sehe gerade, die Frau hilft dem Mann. Aber wer weiß, ich habe ja Zeit. Fand ich so spitze, die Aktion.
Mhm. Ja,
und toll. Ich hatte dir erzählt von dem einen, der gerufen hat in der Bahn. Wo sind wir? Habe ich das erzählt?
Nein, wo sind wir? Glaube ich nicht.
Ja, der hat geschlafen. Ich komme in die Bahn rein und sitzt einer und schläft mit dem Kopf an der Scheibe. Habe ich dir nicht gesagt? Habe ich dir gesagt. Mm-mm, und ich sitze nicht. Und ich bin aber so schräg gegenüber, doch, ich glaube, ich habe es dir erzählt, bin so schräg gegenüber von ihm. Ja. Und er brüllt, wo sind wir? Und ich denke, ja, da sitzen ja Leute, war voll die Bahn, sitzen Leute neben ihm, gegenüber von ihm, die werden ihm das wohl sagen. Und keiner reagiert.
Oh, das hast du, glaube ich, noch nicht erzählt, oder? Also es ist
da
ja
furchtbar.
Da war
ich empört. Und dann dachte ich, ey, ihr sitzt neben ihm, ihr sitzt ihm gegenüber, Knie an Knie, sprecht mit ihm, sagt ihm, an welcher Haltestelle wir sind, der weiß es nicht.
Oh, das finde ich ja komisch.
Fand ich so scheiße. Und ich war kurz davor zu rufen, an welcher Haltestelle wir sind. Und dann rief aber ein Typ, der auf der anderen Seite saß, rief den Stationennamen. Und der blinde Mann rief, oh nein, oh nein. Aber der Typ, der es gerufen hatte, hatte sich vertan. Der hatte die Haltestellen verstellt. Und da war kurz Panik bei dem blinden Mann. Oh, der wollte aufspringen und zur Tür, dass er sagt, dann geht. Und dann riefen aber ein paar andere. Nee, nee, da sind wir noch nicht. Wir sind erst da und da. Und dann sagt er, okay, okay, gut, super. Danke.
Ah, okay, dann hatte sich das doch noch geklärt. Ist die Gemeinschaft doch noch wachgerüttelt worden.
Gott sei Dank. Wo ich denke, Leute, also leichter kann es doch nicht sein, sich selbst glücklich zu machen, indem man jemand anders glücklich macht. Wenn ihr so Egoisten und Egoistinnen seid und nur an euch denkt und an euer Glück, das ist der schnellste Weg, glücklich zu sein für einen Moment, nämlich indem man hilft. Dann helft doch einfach. Ja. Denkt nicht an die anderen und sagt, oh, ich habe dem Menschen was Gutes getan. Denkt an euch, seid weiter schön egoistisch, aber helft.
Wenn die nur wüssten, wie eng die vorbeigeschrabbelt sind an einer kleinen Kopfwäsche von dir.
Nee, das traue ich mich dann nicht.
Das traust du dich dann
nicht. Und ich weiß auch, dass ich das nicht gehört. Es werden Leute ihre Gründe haben, warum sie nichts sagen. Jeder hat ja seine oder ihre Geschichte. Nee, da sage ich nichts. Okay. Ich empöre mich nur innerlich und erzähl's dir.
Uns allen. Maria hat uns nochmal geschrieben. Maria war die mit dem Schweigeretreat, war. Maria aus Berlin, Maria Ganz. So, hat mich sehr gefreut, dass euch der Schweigeintritt interessiert hat. So, was Ankes Bedenken angeht, kann ich nur sagen, natürlich ersetzt die Stille keine Therapie. Mhm. Aber die Erfahrung kann helfen, sich bei emotionaler Unordnung im Leben oder nach Schicksalsschlägen wie Krankheit oder Verlust auf sich selbst zu fokussieren, mal einen Moment das System runterzufahren und sich, ich würde sagen, das ist überwiegend der Fall, mit schwierigen Erfahrungen zu versöhnen, sich selbst zu stärken. Ich habe mich am 4. Schweigetag so ungewohnt stark und glücklich gefühlt, dass ich dachte, während ich breit lächelnd durch den Wald lief, ich bin mit mir selbst so glücklich, dass ich es nicht von jemand oder etwas abhängig machen muss. Das Glück ist schon in mir. Das muss ich gar nicht im Außen suchen. Das ist das Besondere, was ich als Erkenntnis mitgenommen habe. Und das ist ja die schönste Erkenntnis, finde ich, die du haben kannst, dass du dein Glück nicht von jemand anders abhängig machst, wie manche Menschen, die natürlich einfach nur schwer verliebt sind in die andere Person und alles für die Person tun und sich selber aber total vergessen, weil man nur noch für den anderen so lebt und du machst dich da so abhängig damit und wenn dann vielleicht mal Schluss ist, dann brichst du total zusammen. So darf es eigentlich nicht sein. Man muss selbst das Glück, du bist nicht für das Glück von jemand anders verantwortlich. Jeder ist für sein eigenes Glück verantwortlich, nicht eine andere Person. Und das hat sie da so ganz deutlich gespürt und hat das Glück in sich gefunden. Ich habe gerade Lust, dieses Retreat zu machen.
Aber gibt es da nicht eine Einschränkung, dass wir schon auch Verantwortung haben für zum Beispiel Kinder und zum Beispiel Angehörige, die Hilfe
Kinder
brauchen schon?
Okay. Ja, bei Kindern natürlich schon.
Ne, für deren Glück.
Aber Kindern, da müssen wir uns ganz arg zurückstellen. Also und für die alles tun, auf jeden Fall. Okay.
Aber da muss ich gerade überlegen, ob die Formulierung dann stimmt, ob man für deren Glück verantwortlich ist.
Naja, ich glaube, Kinder sind noch nicht so, die sind noch nicht so alleine im Leben unterwegs. Ich glaube, die Aussage gilt für Menschen, die erwachsen sind und die mitten im Leben stehen.
Ja. Ja.
Kinder sind ja noch, müssen ja noch rangeführt werden und dann entlassen werden. Mhm. Ich glaube, ab dann gilt das. Maria schreibt auch noch, Spaziergänge, weil wir uns das gefragt haben, was darf man machen und was darf man
essen
nicht machen.
Miteinander.
Spaziergänge konnten wir machen, es wurde auch empfohlen. Ja, da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, mit Schweigen ein paar Tage.
Null.
Unsere Unterkunft befand sich quasi mitten im Wald. Wir hatten jeden Tag mehrere Stunden Freizeit, in denen wir laufen, schlafen, Yoga machen konnten. Im Haus gab es ja auch einen Kamin, vor dem wir oft stundenlang saßen, beisammen, schweigend. Auch wenn wir nicht sprechen konnten, gehörten wir in der Gruppe doch alle irgendwie zusammen und spürten, wie es dem einen oder anderen gerade ging. Man konnte sich auch einfach mal in den Arm nehmen, das hat schon oft geholfen. In dem täglichen Kurs haben wir auch einige witzige Übungen gemacht. Zum Beispiel Lach-Yoga. Das finde ich jetzt auch wieder interessant. Im Schweigeretreat Lach-Yoga.
Ja.
Das ist ja das Gegenteil von Schweigen.
Ja.
Fand ich jetzt auch interessant. Eine echte Überwindung am Anfang, schreibt sie, aber richtig toll.
Naja, beim Yoga gibt es ja auch Übungen, da musst du fauchen und so die Luft so raushauen und so. Das ist gut. Das tut wirklich gut. Und ich glaube, das nimmt man dann nicht in dem Fall Lach-Yoga als Sprechen wahr oder als Sound, sondern da geht es wirklich um was.
Glaube ich auch. Oder einer Person aus dem Kurs für 10 Minuten in die Augen gucken. Auch eine sehr spannende Erfahrung. Man kennt den anderen nicht und doch passiert da etwas Besonderes, wenn man sich so intensiv anschaut.
Oh, das
gegessen,
ist...
haben. Ja, ja,
oh. Das ist, muss ich an, weil mein Glas hier auch steht, mein Marina Abramovic-Glas, ist ja ein Marina Abramovic, eine Performance Übung. Auch unter anderem von ihr, eine Übung, einfach zu sagen, setz dich hin und schau jemanden an, sprecht nicht miteinander.
Ja, ist ganz schwer. Mhm. Aber du kennst den Trick, wenn man jemand anders in die Augen gucken muss?
Nein.
Der Trick ist, zwischen die Augen zu gucken. Ist nicht schlimm.
Aber dann schielt man ja.
Nee, du brauchst nur statt dem Punkt, anstatt direkt in die Augen zu gucken, guckst du einfach nur auf die Nasenwurzel oben.
Okay.
Und das sieht genauso aus, als würdest du die Person angucken. Und das ist der Trick. Und da kann man ganz lange jemanden anschauen. Mhm. Okay, so. Gegessen haben wir zusammen und wurden von einem sehr lieben Team mit vegetarisch-veganem Essen gut versorgt. Alles in allem kann ich sagen, man wird positiver und gelassener. Ein Teilnehmer aus meiner Gruppe hat seitdem das Rauchen aufgehört. Auch eine gute Sache. Ich wünsche euch alles Liebe und werde hier im grauen Berlin mal weiter in die Gegend lächeln. Manchmal wirkt es sogar. Eure Maria.
Ach, danke, Maria.
Ja, toll. Unsere Maria aus Berlin.
Wie schwer fällt es, nicht Danke zu sagen, wenn jemand dir Essen gibt oder die Tür aufhält? Das darf man doch im Schweigekloster dann auch nicht machen. Dann nickt man nur oder lächelt, ne? Oder? Wir haben das ja so gelernt, Jemand stellt dir das Essen, da wird es eine Kantine gegeben haben in dem Schweigekloster oder.
Ja, man darf nichts sagen, man darf ja nichts sagen.
Oder vielleicht ein Buffet, wo man dann sich selber bediente. Das könnte
weiß
sein.
Ich nicht genau.
Denn du, das ist doch so in uns drin, dass wir sagen, Dankeschön. Ups, denkst du dann, oh nein, das habe ich gesprochen. Oder ist es ganz schnell auch in ganz schnell klar?
Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist die Atmosphäre so einschüchternd,
ja, das geht ganz
dass
schnell.
Man da irgendwie, dass man da nichts Falsches sagt.
Okay.
Kein falsches Wort. Wie wäre das wohl, wenn wir beiden für 4 Tage in ein Schweigekloster gingen?
Super wäre das.
Krasse Erfahrung.
Also, wenn
oder?
Zwei Leute das da überhaupt kein Problem mit haben, weil sie denken, endlich schlafen, endlich lesen, endlich lange Spaziergänge ohne den Druck, ich muss doch noch das Telefonat führen und das lernen und so. Mhm.
Aber
für uns wäre das doch easy peasy.
Aber es wäre schon speziell. Die wir ständig miteinander quatschen, dann einfach mal 4 Tage lang.
Aber wir würden uns doch schreiben, Briefe.
Okay, kann man.
Ist es verboten?
Stimmt. Nein.
Okay.
Nun, man kann nur nicht diktieren dann. Man darf nur nicht diktieren. Man muss wirklich schreiben.
Ja, dann schreibt man eben.
So. Sabine Hagen. Hallo, ihr Lieblinge. Ich bin Deutsche, lebe seit 40 Jahren in Wien. Und langsam verstehe ich auch diese Sprache und ihre feinen Eigenheiten.
Oh, toll.
Also, zu blunzen.
Ja, bitte.
Wir hatten es davon Montag letzte Woche.
Ja.
Groß geschrieben, die Blutwurst. Klar. Als Adjektiv, das ist Blunzen, Schäß, egal. Es ist wirklich ein Adjektiv.
Es ist
so wie ich es ganz am Anfang verstanden hatte. Nicht nur dir Blunzen ist es scheißegal.
Ah.
Sondern das hatten wir ja gedacht.
Es ist Blunzen, scheißegal.
Ja. Aber das ist
aber
dir.
Was ist denn?
Genau. Das hat der Simon Schwarz hatte zu Manuel Röber gesagt. Das ist dir Blunzen, scheißegal. Mhm. Und da wusste man nicht, ist Blunzen das Adjektiv für du Depp. Aber es ist wirklich ein Adjektiv. Blunzen, scheißegal. Das ist wie eine Steigerung zu verstehen. Also scheißegal ist halt scheißegal, aber blunzen ist quasi nochmal dazu den Buckel runterrutschen.
Aber das
interessiert
ist,
mich null und gar nicht.
Was ist denn dann die Entsprechung im Deutschen? Total scheißegal?
Scheißegal. Denn, ja, also, das ist einfach, also,
egal,
das
ist es nicht egal, sondern scheißegal.
Oberscheißegal,
aber dann ist ja Ober. Aber
ja.
Ober ist ja an sich kein Adjektiv und Scheiß auch nicht. Aber Es ist so ein zusammengesetztes Gerät. Blunzen, scheißegal.
Ja.
Okay.
Mein Vater hat so einen Ausdruck, den er aber für was Positives nennt, sondern für den ist es, wenn er etwas richtig, richtig toll findet, dann ist es Oberquadrat Basketballsahne. Das sagt der.
Dein Vater ist so ein Vogel, echt. Wenn die Lieblinge wüssten, wie der auch aussieht, wenn man aus dem Gesicht dieses Wort hört.
Also ja,
das der ist hat ja so einen Quadratschädel.
Oberquadrat Basketballsahne.
Ah, das schreibe ich mir
weil
auf.
Er ist ja so großer Basketball-Fan.
Ja.
Ohne Ende.
Quadrat.
Und Oberquadrat, man sagt ja so, Oberquadrat ist ja auch irgendwie so ein Ausdruck, den benutzt man, ne? Oberquadrat.
Noch nie gehört übrigens.
Ach wirklich?
Noch nie gehört.
So Oberquadrat, das kenne ich. Aber für ihn ist es dann Oberquadrat Basketballsahne, wie auch immer man auf diesen Begriff kommt.
Aber da ist ja der halbe Tag rum, wenn er das gesagt hat. Das kann man ja nicht mal eben so irgendwo hinschmeißen. Und wie reagiert ihr in der Familie? Beendet ihr das Wort?
Man nimmt das schon gar nicht mehr wahr. Na, ist doch so, weil das ist das Normalste von der Welt. Worte, mit denen du aufgewachsen bist, ja. Warum auch immer Oberquadrat. Na, und zwar, man kennt das aus dem Wort Oberquadrat Scheiße.
Nie gehört.
Das ist ja eine Oberquadratscheiße.
Ich kenne nur Quadratschädel.
Du, vielleicht haben wir uns das einfach auch nur ausgedacht. Vielleicht gibt es das alles nicht.
Das gibt es nicht, Chrissy. Du lebst in einer Parallelwelt.
Ja, Umso schöner. Parallelwelten sind richtig cool.
Aber sag mal, ihr verdreht ihr nicht die Augen oder es ist auf Durchzug, nein, ihr nehmt es nicht mehr wahr? Denn das Wort an sich ist skandalös, weil das so grotesk ist.
Ja, aber das ist ja genauso, wie mein Vater zu mir Butcher sagt. Der nennt mich Butcher, ja, wo auch immer das herkommt. Ja. Nein, und das fällt mir gar nicht auf. Oder für meine Eltern oder meine Schwester bin ich Littert. Weil ich früher mich Christian nicht aussprechen konnte und Littert gesagt. Das heißt, seit 100 Jahren nennen die mich Littert. Aber wenn die sagt, wann kommt denn Littert? Dann würde mir das ja gar nicht mehr auffallen. Ich höre da einfach so drüber weg. Das ist Littert. Aber, ich denke, aber manchmal, wenn ich so außen stehe und denke nur, Littert, was ist das eigentlich für ein Wort? Das ist so ein komisches aber Wort.
Ich Butcher, bin mein Name Littert. Ist Christian Thees. Mein Name ist Littert. Doch, Christian, Littert. Doch, na klar. Kann man Littert. Nachvollziehen, dass du das so gesagt hast.
Solche Worte
sind
halt...
Da warst du so ein Lütter und du konntest es nicht sagen, deinen
Littert,
eigenen Namen.
Littert, Christian Littert.
Süß.
So. Man kann Blunzen auch als Schimpfwort verwenden, wenn jemand einfach deppert ist. Du bläde Blunzen. Da gibt es noch die Steigerung, du bläde Funzen. Aber das ist richtig böse, sagt
sie. Ja, das
sie.
Klingt sehr böse.
Du bläde Blunzen. Mhm. Ich weiß nicht, du bläde Blunzen.
Wie schreibt sie bläde?
Bläde mit E.
Einem E oder
einem
E?
E? Einem E.
Ach, bläde. Gucke.
Du bläde Blunzen. Mhm. Und übrigens, und das Wort Boy.
Ja, was ist das?
Das ist wieder Boy ohne Luft.
Und?
Ich wäre nicht drauf gekommen, als ich das gelesen
Sag's,
habe.
B-O-I. Ein Ball.
Ja.
Jetzt kommt's. Jetzt gerade ist mir eingefallen.
Danke an alle Lieblinge, die das geschrieben haben, die Woche über. A Boy ohne Ach, Luft.
Blöd.
Und ich las aber immer nur B-O-I. Und ich denke, a Boy ohne Luft, was soll denn a Boy sein? Aber wenn man es dann hört, a Boy ist ein Ball.
Natürlich.
Natürlich ist es ein Ball. Oh Gott. So, gestern habe ich noch ein neues wienerisches Wort gelernt, welches ich großartig finde, und zwar Siebensias.
Wie?
Und das Siebensüß. Siebensias.
Sias, mhm.
Gell, das ist Siebensias.
Und Siebensias. Das Sieben ist was? Die Zahl?
Ja, bezeichnet eine Person, jetzt kommt's, die immer alles eben nett und süß findet, immer empathisch ist, aber irgendwie ist es nicht echt vom Gefühl her. Es fühlt sich verlogen an. Oh. Da hätte ich gern das deutsche Wort dazu. Und das ist ein Siebensias.
Ah, alles süß finden und ein bisschen verlogen, wirkend. Das ist vielleicht, gibt es kein deutsches Wort für, oder?
Nein, eigentlich nicht. Ein Siebensüß, finde ich sehr lustig.
Ja, super.
Und damit sind wir beim Bayerischen, weil auch Sarah Schneider sich zu dem Boy gemeldet hat. Das ist natürlich Ball. Seit 13 Jahren wohne ich jetzt schon in Bayern und behaupte jetzt einfach mal, den Dialekt gut sprechen zu können. Mhm. Schließlich spreche ich ihn schon, seit ich denken kann. Und ich würde sagen, er ist also etwas wie meine Muttersprache. Mhm. So. Oft rede ich, ohne darüber nachzudenken, vor mich hin. Und schon stelle ich fest, dass ich plötzlich ebenso spreche wie meine Oma. Und so kommt es dazu, dass zumindest während des Gesprächs sehr komische Ausdrücke in meinen Wortschatz hineinschleichen. Und damit komme ich jetzt auch zu dem Grund, warum ich euch geschrieben habe. Ich habe mir nämlich gemeinsam mit meiner Mutter und mit meinen Großeltern einmal bewusst gemacht, was wir da eigentlich manchmal für sinnlose Dinge sagen. Wörtlich übersetzt drücken diese Redewendungen aus dem Bayerischen meist etwas ganz anderes aus, als es eigentlich bedeutet, was oft zu lustigen Verwirrungen führen kann. Ich dachte mir also, ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele dafür und lasse euch, sofern ihr Lust habt, einmal raten, was es heißen könnte. Es hat nämlich zu viel Spaß gemacht, euch zuzuhören, als ihr das Wort Boy übersetzen wolltet. Wir Deppen, echt.
Wir so
Boy,
doof.
A Boy. Ist ja Ball. A Ball. Ich hätte gedacht,
ist
a Ball. Ball.
Kannst du mal Ball rüberwerfen?
Hätte doch gesagt, es wäre auf bayerische Ball.
Na, Ball.
A Boy.
Ja, a Boy.
Okay, das also, erste Beispiel.
Im Bayerischen ist es auch Boy, ja?
Im Bayerischen ist es ja Boy, ja, okay. Genau. Das also. So, ich versuche das jetzt mal dementsprechend zu lesen. Du hast vielleicht den Vorteil, dass du jetzt einfach nur hören kannst.
Ja. Und du siehst die Buchstaben.
Hinten hängen wer erzbrochene Mistlorder. Ah, hinten hängen wer erzbrochene, da ist kein A oder E, zbrochene Mistlorder.
Hinten
was hängst denn wer dahinter, wer erzbrochene Mistlorder? Das ist der Beispielsatz.
Was hängst du da hinten wie so ein zerbrochener Mist?
Ja.
Mist, was?
Ah, witzigerweise, das heißt, also Mistlorder, eine Mistleiter, worauf sie auch schreibt, was auch immer das sein soll. Also sie weiß auch nicht, was es ist. Was es eigentlich heißt, warum verhältst du dich so, als hättest du heute schon viel gearbeitet?
Mistleiter?
Ja, warum hängst du schon wieder hinten wie eine zerbrochene Mistleiter?
Du, ich sag dir mal was, bei Mistleiter fällt mir, habe ich eine Kindheitserinnerung von einem Misthaufen auf dem Bauernhof. Und natürlich ist da eine Leiter. An diesem Misthaufen ist eine Leiter oder so eine Rampe. Da wird ja die Schubkarre raufgeschoben und der Mist aus dem Kuh- oder Schweinestall draufgekippt. Ja. Und wenn du so rumhängst, hast du nicht viel getan? Bist du faul, wenn du Mist?
Ja, also sie sagt ja auch, wenn man mal wirklich guckt, was das eigentlich bedeutet, was das für Worte sind, die wir da sagen, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn. Na. Und Beispiel zwei, auf der Brennsuppen dahergeschwommen sei. Ich bin ja nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen. Das habe ich schon mal neulich gehört.
Ich auch, Brennsuppe.
Und habe es mir sogar notiert. Ja,
was
genau.
Ist Brennsuppe nochmal?
Ich habe sogar versucht nachzuschauen, was das mit der Brennsuppe auf sich hat. Ich weiß noch nicht mehr, was da stand. Nein, ich habe es, glaube ich, nicht rausgefunden.
Aber hat Sarah das nicht übersetzt?
Doch, kommt jetzt als zweites. Ich muss gerade unten immer runterscrollen, denn da kommen die Lösungen. Mhm. Wörtlich heißt es, auf der Brennsuppe geschwommen kommen.
Ja, haben wir verstanden.
Genau, was es eigentlich bedeutet, ich bin nicht so dumm, wie du denkst.
Aber
ich bin ja nicht auf der Brennsuppe hergeschwommen. Ich bin ja nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Das heißt, ich bin nicht so dumm, wie du denkst.
Warum höre ich denn auch Brennsuppe nicht zum ersten Mal? Scheiße, das kommt mir sehr bekannt vor.
Das benutzt auch jemand. Ich habe das neulich irgendwo gelesen und habe es versucht nachzugucken und habe es, glaube ich, nicht rausgefunden.
Nicht, dass wir hier wieder auf dem Schlauch stehen, so wie bei Boy.
Brennsuppe. So. Und hier noch ein paar Begriffe, die ihr einfach übersetzen könnt, solltet ihr, wenn ihr Bock habt. So, Pritschen.
Pritschen?
Ja.
Das ist eine Bank, eine Pritsche.
Okay, gucke ich gleich, bevor ich runterscrolle. Es sind fünf Wörter, ich lese sie alle mal kurz durch.
Okay.
Pritschen, dann Kiwe, K-I-W-E, Kiwe. Dann drittens Aschling, viertens Biache. Und das fünfte Barasoi. Barasoi.
Barasoi ist, glaube ich, der Sonnenschirm, wie Parasol.
Ja, Parasol, ne? Barasoi. Okay, Britschen, ich scroll mal runter. A Britschen ist eine Gießkanne.
Okay.
Dann die Kiewe.
Kiewe weiß ich.
Was? Ah, weißt du?
Kiewe?
Ja. Ach so, Kiewe. Okay, das ist Kiewe. Kiewe-Mist.
Kiewe?
Kiewe-Mist.
Oh nee, dann weiß ich doch nicht. Was meinst du?
Kiewe kommt, glaube ich, vom Kübel und heißt Eimer.
Oh.
Kiewe.
Okay, gut.
Okay, also schwer. Nächstes? Dann haben wir Aschling.
Aschling? Das ist ein richtiger Aschling.
Ach, witzigerweise, sie hat Aschling mit A-S-C-H. Hätte sie A-R-S-C-H geschrieben, hätte man es leichter raten können.
Aschling.
Aschling.
Das ist ein nee, weiß ich nicht. Was ist
rückwärts.
Das ist ja interessant.
Aschling. Aschling.
Fast logisch.
Mhm. Ja, Aschling. Mhm. Dann haben wir das Biache.
Da habe ich spontan gedacht, ein kleines Bier. Ein Bierchen? Nein.
Ach, das ist wirklich ein Buch. Ich habe es befürchtet. Ein Biache.
Ja, ein Büchlein vielleicht.
Ein Büchlein. Mhm, okay. Und dann haben wir Barasoi und das ist ein Regenschirm.
Also nicht, okay, gut.
Parapluie ist der
Regenschirm und Parasol
ist das. Parasol ist der Ding, aber der Para war das Wichtige.
Ja.
Ja, ein Parasol. Aber Parasol ist ja eigentlich dann der Sonnenschirm. Hauptsache Schirm.
Hier riecht es nach Tee gerade. Nach Räubosch-Tee.
Räubosch.
Ja.
Räubusch. So, damit beenden wir unser kleines, schönes Zusammentreffen.
Sehr gerne.
Mit allen Lieblingen. Danke, dass ihr wieder geschrieben habt. Danke für eure Geschichten, auf die wir uns freuen. Wie war der Tag, Liebling? @gmail.com. Den gehen wir kommenden Donnerstag dann auch wieder zusammen durch. Und vorher sind wir dann alle am Montag zusammen wieder.
Yeah. Bis dann, Oberquadrat.
Bis dann, Basketball-Sahne.